Ich lese den Text, der Predigt zugrunde liegt, aus dem Buch Apostelgeschichte 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. »Wie ist das möglich?« riefen sie außer sich. »Alle diese Leute sind doch aus Galiläa, und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden, ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus in der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden.« Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, »Was soll das bedeuten?« Einige aber spotteten, »Die haben doch nur zu viel getrunken.«
Mutproben. Unsere neue Gottesdienstreihe. Wie ist das bei Mutproben? Mutproben holen uns aus der Komfortzone. Mutproben sorgen dafür, dass wir ja unsere Grenzen verschieben. Dass wir ja etwas ausprobieren, wo wir vorher gesagt haben, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Und dann kommt so eine Mutprobe, ob gewollt oder ungewollt, und plötzlich geht man diesen Schritt, springt über seinen eigenen Schatten, verschiebt die Grenzen. Ich glaube, Mutproben schenken uns immer wieder wertvolle Erfahrungen. Und in der Apostelgeschichte, da entdecken wir, gerade jetzt hier in dem Kapitel 2, diese Jünger, die sich vorher versteckt haben, eingeschlossen haben, Angst hatten. Und dann bekommen sie Gottes Geist und er erlockt sie heraus und ja, er lockt sie in manche Mutprobe hinein und ihr Leben nimmt eine ganz neue Richtung, Veränderung. Und wir schauen uns in den nächsten Wochen dieses Kapitel an, um miteinander zu entdecken, was auch für uns dort in diesen Mutproben drin stecken kann. Fokussiert sein, das Thema heute und der Leitsatz, der heute über diesem Gottesdienst, über dieser Predigt steht, der Leitgedanke, den du mitnehmen kannst. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die mit ungeteiltem Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die mit ungeteiltem Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Doppelter Fokus. Gott fokussiert sich auf dich und du fokussierst dich auf ihn. Fokussiert sein. Ich weiß noch genau, Silvester 1989, 1990. Ich war angereizt durch meine damalige Freundin, jetzige Frau, in zwei Jugendgruppen. nämlich einmal in der Jugendgruppe aus der Kirche, wo ich herkam, in Schwerte, und in der Jugendgruppe, wo meine Freundin war. Komisch, dass man dann immer in diese Jugendgruppe ging. In Hohenlimburg, Hagen. Und dann Silvester. Hatte ich die glorreiche Idee, ich feiere Silvester in zwei Jugendgruppen. Ja, also ich dachte, so bis 10, halb elf, elf bin ich in der Jugendgruppe in Schwerte. Dann setze ich mich in das Auto meines Vaters, der sehr begeistert war, dass ich Silvester mit seinem Auto durch die Gegend fahre. Und rase dann nach Hohenlimburg und feiere dann den Jahreswechsel dort. So habe ich es auch gemacht. Am Anfang eben das Essen und diese Dinge noch in der heimatlichen Gemeinde. Und dann eigentlich, als es so richtig losging, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren und bin dort in eine Gruppe gekommen, die schon den ganzen Abend zusammen gefeiert hatte und habe gerade noch so eine Stunde irgendwie mitgefeiert und dann war Jahresübergang und dann ja, fiel das so nach und nach auseinander. Und eigentlich wollte ich überall sein und war nirgendwo richtig. Zerstreuung. Ich weiß nicht, wer hat schon mal so eine Erfahrung gemacht? Beruhigt mich. Überall dabei sein wollen, alles mitnehmen wollen und hinterher merken, ich bin gar nirgendwo so richtig. Fokussiert sein. Fokussiert sein heißt ja, ich beschränke mich selbst. Das heißt ja, ich übe Verzicht. Ich sehe gerade, das frisch vermählte Ehepaar Herold ist wieder da, aus dem Hochzeitsurlaub. Wisst ihr, heiraten ist ja auch so ein Fokussieren, ja? Ja, ich entscheide mich für einen Menschen. Wer weiß, wie viele Männer die Anna haben könnte, aber sie fokussiert sich auf den Tobias. Und in diesem Fokus liegt ja das Geschenk, dass man in die Tiefe geht, dass man viel tiefere Erfahrungen macht mit dem einen oder mit dem einen Bereich, in dem ich dann unterwegs bin. Dass ich meine Kräfte nämlich bündel. Dass ich ein Ziel ins Auge fasse und dann auf dieses Ziel zugehe und weil ich es ins Auge fasse und meine Kräfte bündel, erreiche ich dieses Ziel und mache wertvolle Erfahrungen. Und ich glaube, mein Leben wird dadurch tiefer, reicher. Fokussiert sein. Das Schöne in unserem Bibeltext ist, das Erste, was er uns zeigt, ist, Gott fokussiert sich. Gott fokussiert sich. Als Gott seinen Heiligen Geist ausgießt, da gießt er ihn nicht über die ganze Welt, sondern über ein Land. Über ein, wir würden heute sagen, was für ein unbedeutendes kleines Land. Israel. Gott fokussiert sich auf ein Land, Israel. Und dann sagt er noch nicht mal, mein Heiliger Geist jetzt zack, ganz über Israel. Nein, er fokussiert sich auf eine Stadt, Jerusalem. Und Jerusalem war rappelvoll in dem Moment, weil in Jerusalem war ein großes Fest im Gange. Da waren tausende Pilger da. Und Gott sagt, ich gieße meinen Geist nicht zack einmal ganz über Israel, ganz über Jerusalem, sondern 120 Personen sind dort zusammen. Die Jesus-Jünger. Und dann lesen wir in Vers 2, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Alle Jünger, damit sind nicht bloß die elf gemeint, Judas war ja schon ausgeschieden, nicht nur die elf Jünger gemeint, sondern es war dieser etwas erweiterte Kreis. Man weiß, es waren, sagt die Bibel, 120, etwa 120 Menschen, die dort zusammen waren. Also so wie hier. 120 Menschen. Und plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Ein großes Brausen, gewaltiger Sturm, haben wir gestern erlebt. Was für eine Kraft da drin ist. Ja, dass mittlerweile ja die Tornados sogar in Bocholt angekommen sind. Das erschreckt uns noch. Aber daran sehen wir, was für eine Kraft im Wind ist. Ein gewaltiges Brausen, ein gewaltiger Sturm. Und dann wieder dieser Fokus von Gott, nicht Allgemeinheit, nicht einfach nur das Haus gefüllt, sondern dann jeder Einzelne. Es ist so, als wenn sich dieser Sturm aufteilt und plötzlich in ganz viele einzelne Feuerzungen aufspaltet dieses Naturereignis und jeder Einzelne ganz persönlich wird von Gottes Geist entzündet. Und dann reden sie auch nicht eine neue geistliche Einheitssprache. Hätte man ja annehmen können, dass damals schon Englisch erfunden worden wäre. Alleine 15 Sprachen werden anschließend genannt, mit denen die Jesusjünger anfangen zu reden. Die Dialekte werden gar nicht mitgezählt. Und dann heißt es in Vers 8 und 11, die, die dann hinzukommen und das hören, wie ist das möglich, riefen sie außer sich, all diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache. Und ich wünsche dir das so, dass du die Erfahrung machst, Gott fokussiert sich auf dich. Und er spricht dich in deiner Sprache an. Er spricht dich so an, dass du es verstehst. Das ist sein Ziel. Es geht ihm um dein Herz. Deine Muttersprache will er sprechen, um dich zu erreichen. Gott sucht nicht die breite Masse. Gott fokussiert sich. Und dann lesen wir hier auch worauf, Vers 1 und Vers 5. Ich will das mal einblenden. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Und in Vers 5 lesen wir, wer dann angelaufen kommt, nämlich die gottesfürchtigen Juden aus aller Welt. Da waren ganz viele nach Jerusalem gekommen. Aber explizit wird genannt, die gottesfürchtigen. Da waren ganz viele, die wollten einfach Party machen. Man reiste nach Jerusalem. Das war ein Fest, da konnte man feiern, Leute treffen. Aber es gab darunter auch welche, die sind dorthin gereist, weil sie Gott gesucht haben, weil sie Gott gefürchtet haben. Fürchten im Sinne von nicht Angst haben, sondern sie wollten mit ihrem Leben den heiligen Gott ehren. Das ist Gottesfurcht, die Ehre Gottes suchen. Also die Jesusjünger und die gottesfürchtigen Juden, auf die konzentriert Gott sich. Gott fokussiert sich auf die Menschen, die ihn suchen, die ihn fürchten, im positiven Sinne, die sich von Herzen danach ausstrecken, mit ihm zu leben, so zu leben, dass es ihn ehrt. Hast du den Leitsatz noch? Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die mit ungeteiltem Herzen suchen, die mit ungeteiltem Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Das ist kein Satz, den ich mir ausgedacht habe. Der steht im Chronikbuch, 2. Chronik 16, Vers 9. Das ist eine Zusage der Bibel, eine Wesensbeschreibung Gottes. Er fokussiert sich auf diese Menschen, auf einzelne Menschen. Und er gießt seinen Geist nicht als Massenware in die Welt, einfach über alles und über alle drüber. Gott beschränkt sich. Gott beschränkt sich. Warum? Weil er in dem Einzelnen, weil er in dir tief einsteigen will, weil er zu dir eine tiefe persönliche Beziehung entfalten will. Weil er seine Kraft in den Menschen bündeln will, die von Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Das heißt, Gottes Geist mit all seinen Möglichkeiten will sich verbinden mit Menschen, die ihn von Herzen suchen. Und das verändert Herzen, davon bin ich überzeugt. Das verändert Leben, das verändert Ehen, das verändert Familien. Das verändert eine Kirchengemeinde, das verändert ein Dorf, das verändert eine Stadt, das verändert ein Land. Einzelne Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Die Frage, die uns dieser Text ja dann schon stellt, ist: Will ich solch ein Mensch sein? Will ich dem Heiligen Geist mein Leben, mein Herz zur Verfügung stellen? Mutprobe. Gott fokussiert sich. Und ein zweiter Gedanke, der fokussierte Mensch. Wovon sind die Jünger jetzt erfüllt? Wovon reden sie? Hast du schon gehört, der erste FC Bethlehem hat gegen Kapernaum gewonnen? Ja, oder das Wetter heute in Jerusalem? Nein, wie herrlich. Die neueste Mode aus Rom. Ein Gedicht, sag ich dir. Hast du gehört, Epaphras hat einen neuen Pferdewagen. Ein Geschoss. Der griechische Wein dieses Jahr. Exzellent. Das sind alles schöne Dinge, ja. Und ich bin davon überzeugt, Gott gönnt sie uns von Herzen. Wir dürfen das genießen. Wir dürfen uns an Schöpfung freuen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wisst ihr, wovon diese Jünger reden? Vers 11. Jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Von Gottes großen Taten. Das ist das große Thema, das alles durchdringt. Das alles überstrahlt und an dem sich dann auch alles ausrichtet, fokussiert auf Gott, auf seine großen Taten. Woher wussten sie davon? Ich denke, sie wussten davon, weil sie im Alten Testament, in der Bibel, die die Menschen damals vorliegen hatten, davon gelesen hatten. Sie wussten davon, weil ihre Mütter und Väter, Großeltern ihnen davon erzählt hatten, was sie mit Gott erlebt hatten. Sie wussten davon, weil sie mit Jesus unterwegs waren und erlebt hatten, was Gott durch Jesus Christus gewirkt hat. Und dann stellen sie ihr Leben in diesen Zusammenhang und berichten davon. Sie erzählen von Gottes großen Taten. Wisst ihr, es gibt so viele Optionen, vor allen Dingen in unserer westlichen Welt. Multi-Optionsgesellschaft. Ich stehe manchmal völlig verwirrt vor diesem Joghurtregalen und weiß überhaupt nicht, was nimmst du denn jetzt mit? Können da nicht zwei Sorten stehen? Und ich kaufe dann eine davon. Multi-Optionsgesellschaft. Natürlich ist das auch was Tolles. Aber wir haben auch wie nie zuvor die Möglichkeit, uns zu zerstreuen. Und Gott fordert uns zu der Mutprobe heraus, fokussier dich auf mich. Vielleicht sagst du, warum ist das eine Mutprobe? Warum ist das eine Mutprobe? Ich glaube, das ist deshalb eine Mutprobe, weil wir Angst haben, wenn ich mich ganz auf Gott fokussiere, dann könnte ich ja etwas verpassen. Ist Gott nicht eher so die Spaßbremse? Wenn ich mich ganz auf Gott fokussiere, könnte ich dann nicht etwas verpassen? Es gibt eine wunderbare Zusage, da sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 33, seid vor allem auf Gottes neue Welt ausgerichtet und lebt nach Gottes Willen. Und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich entdecke in mir selbst ja immer wieder den Drang zu sagen, Gott, also ich muss jetzt gucken, dass ich klarkomme, ich muss mich versorgen, ich muss gucken, dass ich nichts verpasse. Und was dann übrig bleibt, das stelle ich dir dann zur Verfügung, okay? Und Gott sagt, weißt du, ich möchte dich entlasten. Fokussier dich ganz auf mich, auf mein Reich, auf meinen Willen und hab keine Angst. Ich werde dich versorgen. Ein völlig anderes Lebenskonzept, ehrlich. Da werden wir auch nicht mit fertig in dieser Welt. Aber das ist die Einladung. Fokussieren auf Gottes Reich. Das heißt, dass ich versuche zu entdecken, wo ist Gott in dieser Welt, in meiner Welt, in meinem Alltag eigentlich schon am Werk? Und er ist am Werk. Wo ist er am Werk in dieser Kirchengemeinde? Wo ist er am Werk in meiner Ehe? Wo ist er am Werk in meiner Familie? Wo ist Gott schon am Werk in meinem Haushalt? Wo ist Gott schon am Werk an meiner Arbeitsstelle, in meiner Nachbarschaft? Und dass ich dann frage, Gott, in deinem Werk, wo ist mein Platz? Was möchtest du, dass ich tue? Das heißt, ausgerichtet sein auf Gottes Reich. Zu entdecken, wo ist Gottes Reich schon überall? Wo ist er schon am Werk? Und dann zu sagen, Gott, ich möchte Teil deines Reiches sein. Was möchtest du, dass ich tue? Sein Reich, sein Königreich wächst da, wo Menschen sich seinem Willen unterordnen, weil sie davon überzeugt sind, dass es ein guter Wille ist. Wie kann ich nun Gottes Willen entdecken? Das erste ist, dass wir in der Bibel lesen. Das ist so banal. Und ich glaube trotzdem so schwer. Weil es gibt so viel anderes. Und wir haben ja heute Jugendlichen hier, die da hinten mit dem Schlaf kämpfen, weil sie die Nacht in Zelten verbracht haben und trotzdem hier sind. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr gefroren? Ja. Gut, wenn man friert, schläft man nicht viel. Vielleicht wird es ja diese Nacht besser. Ich möchte vielleicht gerade euch, aber uns allen das so ans Herz legen. Wisst ihr, die Bibel ist nicht immer spannend. Und ich verstehe auch nicht sofort immer alles, was ich da lese. Aber lasst sie wie einen steten Tropfen in euer Herz tropfen. Jeden Tag ein Stückchen, jeden Tag etwas. Zu deiner besten Zeit. Das kann morgens sein, das kann mittags sein, das kann abends sein. Das Handy mal ausmachen, Es gibt so viel Zerstreuung. Und zu sagen, jetzt ich möchte so eine Portion Wort Gottes, Willen Gottes, auch wenn ich nicht alles sofort verstehe. Aber wisst ihr, unsere Seele, unser Herz ist wie so ein Schwamm und dieser stete Tropfen, der füllt das. Und dann wird das so ein Nährboden für Gottes Reich, für Gottes Willen in uns. Und je länger wir das tun, umso mehr begreifen wir die Zusammenhänge. Fragt mal die älteren Geschwister nachher, ob sie mit 14 schon alles kapiert hatten. Aber die haben 60 Jahre lang jeden Tag ein bisschen geforscht, ein bisschen aufgenommen und sind gewachsen in ihrem Glauben. Haben mehr und mehr begriffen, Gott, was möchtest du für mein Leben? Was möchtest du, was ist dein Wille in dieser Welt? Und wir leben in einem Land, da gibt es so viel Übersetzung, die wir lesen können. Es gibt Hörbücher der Bibel, es gibt Bibel-Apps fürs Handy, es gibt alle Möglichkeiten, wie wir uns davon füllen lassen können und Gottes Willen entdecken. Bibel, dann Gebet, dass wir das, was wir gelesen haben, zu einer Antwort machen, dass wir auf Gottes Wort antworten, indem wir mit ihm reden, ihm unseren Alltag darlegen. Gottes Willen entdecken dadurch, dass ich mit Mitchristen ins Gespräch komme. Und Gottes Willen entdecken dadurch, dass ich losgehe. Und selbst wenn ich noch nicht alles verstanden habe, das lebe, was ich verstanden habe. Mutprobe. Wenn ich erst losgehe, wenn ich alles verstanden habe, da gehen wir nie los. Mutig gehen und sicher sein, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Darauf zu vertrauen. Warum sollten wir das tun, uns so zu fokussieren? Es gibt einen Satz in der Bibel, der bewegt mich. Immer wieder, wenn ich das lese. Die Jünger erzählen ja von den großen Taten Gottes. Von den großen Taten Jesu Christi. Wisst ihr, was Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14? Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ist das nicht der Hammer? Jesus sagt, ihr werdet größere Taten vollbringen als ich. Und ich habe mich immer gefragt, was meint er damit? Was meint er damit? Größere Taten. Wer an mich glaubt, sagt er, das heißt, wer sich mir anvertraut, wer fokussiert ist auf Gott, wer verbunden ist mit mir. Jesus starb, damit Menschen wieder in Verbindung kommen können mit Gott. Dass Menschen wieder ja eine Ewigkeit gewinnen. Dafür starb Jesus Christus. Aber wisst ihr, diese Botschaft muss ja raus. Diese Botschaft muss ja die Leute erreichen. Wir sind eigentlich wie auf der Titanic unterwegs. Das Ding wird untergehen. Das ist völlig klar. Aber du und ich, wir wissen, wo die Rettungsboote sind. Es gibt ein Rettungsboot. Das heißt Jesus Christus. Und größere Taten heißt, dass wir andere mitnehmen zu diesem Rettungsboot. Ich bin davon überzeugt, es gibt nichts Wertvolleres in dieser Welt, als daran beteiligt zu sein, dass ein Mensch Jesus Christus kennenlernt und eine Ewigkeit gewinnt. Es gibt nichts Größeres. Und fokussiert sein auf Gott heißt jetzt, Gott, wo kann ich an diesem unfassbar großen Werk beteiligt sein mit meiner Art? Und ich wünsche mir so sehr, dass du deinem Leben Bedeutung zumisst, weil Gott deinem Leben Bedeutung zumisst. es ist nicht egal, was du tust und wie du es tust, weil es Gott nicht egal ist. Und sondern ganz sicher werden wir Menschen im Himmel treffen, die werden uns sagen, du, ich bin wegen dir hier. Und du denkst, hä? Moment mal, ich habe doch nur Kaffee gekocht. Ich habe doch nur sauber gemacht. Vielleicht habe ich nur das Gelände der Kirchengemeinde gepflegt. Und trotzdem sagen diese Menschen, ich bin wegen dir hier. Weil du hast es möglich gemacht, dass ich in dieser Veranstaltung Fuß fassen konnte. Du hast es möglich gemacht, dass die Kids Games auf einem super Gelände stattfinden konnten. Vielleicht wirst du jemanden treffen, der sagt, du hast im Kindergottesdienst neben mir gesessen, hast mit mir gebastelt. Und ich habe deine Liebe erlebt. Wir werden Menschen treffen, die sagen, ich bin wegen dir hier. Wegen deiner Gabe, die du Gott zur Verfügung gestellt hast. Weil du auf diese Art Reich Gottes gebaut hast. Begreifen wir die Bedeutsamkeit unseres Lebens? Ihr kennt die Geschichte, ja, da sind drei Männer, die machen alle das Gleiche. Dann werden sie gefragt, was sie tun. Da sagt der Erste, ich haue Steine. Der Zweite sagt, ich baue ein Fundament. Und der Dritte sagt, ich bin daran beteiligt, eine Kathedrale zur Ehre Gottes zu errichten. Die machen alle das Gleiche. Aber der Fokus ist ein völlig unterschiedlicher. Nimm dich selbst ernst. Dein Leben ist wichtig. Weil Gott dich ernst nimmt und weil ihm dein Leben wichtig ist. Egal an welcher Stelle du dich einbringst in sein Reich, in der Kirchengemeinde und natürlich darüber hinaus in deiner Familie, in deiner Ehe, an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und dann werden wir Erfahrungen machen mit unserem großen Gott. Und zu den großen Taten Gottes, von denen wir gehört haben, von denen wir vielleicht gelesen haben, von denen uns andere erzählt haben, kommen dann solche Taten hinzu, die wir selbst erlebt haben, mit unserem Gott. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Doppelter Fokus. Amen.